Ihr Lieben, ich möchte heute über einen Text sprechen, der im Kolosserbrief steht. Und zwar in Kolosser Kapitel 2, die Verse 6 bis 10. Kolosser 2, die Verse 6 bis 10. Da schreibt Paulus an die Kolosser: Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und Lehren Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm, Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Ihr Lieben, ich möchte heute diese Predigt überschreiben mit dem Begriff Stabilität. Es geht um Stabilität und Festigkeit unseres Lebens, um Stabilität. Ihr Lieben, wir sind am Anfang eines neuen Jahres, wir wissen nicht, was dieses Jahr bringt, womit wir ganz sicher rechnen, dass die Stürme und Erschütterungen nicht weniger werden, sondern mehr. Wir bewegen uns mit Riesenschritten auf die Wiederkunft Jesu zu, ohne jetzt da zu sagen, wann das sein wird. Aber wir sind in einem Prozess drinnen. Und je länger, je mehr wir leben, umso mehr ist dieses Thema von größter Bedeutung. Festigkeit, Stabilität, gerade auch in Stürmen des Lebens, das können private Stürme sein, Wogen und Wellen und Wind und was auch immer es ist, das können äußere Dinge sein, das können Dinge, die in der Welt geschehen. Es gibt so vieles, was immer wieder dazu angetan ist, uns hin und her zu schütteln, uns den Boden unter den Füßen wegzunehmen, uns zu erschüttern. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, auf das wir große Augenmerk richten sollen, wie wir stabil sind. Christen sind Menschen, die in dieser Welt und in dieser Gesellschaft diejenigen sein sollten, die die stabilsten sind. Das ist eine Herausforderung. Das ist auch ein Thema der Bibel, der ganzen Bibel. Es geht immer wieder darum Stabilität. Wie können wir stabil werden? Wie können wir sozusagen auch den vielen Dingen, die in dieser Welt sind und die ja selber auch Jesus angekündigt hat, wie können wir standhalten, seid fest, gegründet. Das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Und es ist wichtig, dass wir das auch als ein großes Thema unseres Lebens nehmen. Denn wenn wir nicht stabil sind, wenn wir nicht gefestigt sind, dann droht uns selber auch eine Situation oder ein Schicksal, wo wir schneller, als wir vielleicht denken, aus der Bahn geworfen werden. Die Stabilität gehört zu den wichtigsten Merkmalen des Christseins. Und daran sollen wir arbeiten. Und das ist nicht nur ein Thema für uns selber, dass wir stabil sind, dass wir gefestigt sind, sondern das ist auch ein Thema für unsere Gesellschaft in der Weise, dass wir Stabilität ausstrahlen müssen. Ihr Lieben, in dieser Welt wird es viele, viele Menschen geben und immer mehr Menschen, die straucheln, die umgehauen werden, die den Wellen und Stürmen nicht standhalten, denen der Boden unter den Füßen weggenommen wird. Wo finden sie dann andere, die ihnen helfen, in eine Stabilität hineinzufinden. Die Gemeinde Jesu wird noch in der Zukunft viel, viel wichtiger werden, auch im Zusammenhang damit, wenn mehr Stürme kommen. Sind wir solche, die diese Leute auffangen? Sind wir solche, die wie Säulen stehen? Nun, es ist eine, dieses Wort, das ich hier gelesen habe, redet davon. Es heißt, gehen wir nochmal zurück auf Vers 6, wie ihr den Christus Jesus, den Herrn, angenommen, empfangen habt oder angenommen habt, dann heißt es, so wandelt in ihm, und jetzt heißt es, gewurzelt und auferbaut und gefestigt. Das sind drei Begriffe, die das zum Ausdruck bringen, wovon ich gerade gesprochen habe. Seid gewurzelt, auferbaut, gefestigt, sind drei Begriffe für Stabilität. Und das Interessante, was hier eben deutlich gemacht wird, wenn wir stabil sein wollen, gefestigt sein wollen, gewurzelt und auferbaut sein wollen, dann geht das nur dadurch, dass wir ein sicheres Fundament haben. Ihr Lieben, das Fundament entscheidet über die Stabilität. Nicht nur, aber damit beginnt's. Wenn das Fundament nicht stabil ist, dann ist auch das, was da darauf gebaut wird, und auch wenn es fest gebaut wird, ist es trotzdem sozusagen den Erschütterungen preisgegeben. Und das Fundament. Und immer wieder müssen wir uns darauf besinnen, was ist das Fundament unseres Lebens? Wo finden wir dieses Fundament, das eben allen Erschütterungen standhält? Und das ist auch etwas, was wir anderen Menschen präsentieren können, was andere Menschen sehen können an uns, wenn wir in Stürmen feststehen, weil wir ein anderes Fundament haben als sie. Und Paulus macht das ganz klar, was das Fundament ist. Er sagt, seid gegründet und auferbaut und gewurzelt in ihm. Und ich kann das gar nicht oft genug betonen und auch mir selber immer wieder sagen, das Fundament, von dem die Bibel redet, auf dem unser Leben aufgebaut werden kann und aufgebaut werden soll und jeden Tag neu aufgebaut werden soll, ist nicht eine Sache, ist nicht eine Lebensphilosophie, sondern eine Person. Ihr Lieben, das kann man gar nicht genug betonen. Es geht um die Person Jesu. Und Paulus sagt das mit drei Begriffen hier, die er verwendet, und wenn er mehrere Begriffe verwendet, unterstreicht er etwas. Seid auferbaut in ihm, in Jesus. Das ist nicht auf eine Sache, das ist eine Person. Wir sollen unser Leben auf eine Person aufbauen. Das heißt, unser Leben in eine solche Beziehung mit dieser Person eingehend aufbauen, hineinnehmen, dass diese Person unser tiefster Anker ist und unser festes Fundament ist. Ihr Lieben, wer sein Leben auf Jesus aufbaut, das ist eben so jetzt bildhaft gesagt, wie wenn jemand sein Leben in die Hand Jesu gibt. Die Stabilität dieser Person ist abhängig von der Stabilität dieser Hand. Wer in dieser Hand Jesu geborgen ist, weil er sich hinein hat bergen lassen, weil er eine Entscheidung getroffen hat in seinem Leben, nämlich Christus, wie es heißt hier, zu empfangen. Ihr habt Christus empfangen. Ihr habt ihn aufgenommen in euer, und jetzt seid ihr in seiner Hand. Und in seiner Hand ist eine Geborgenheit, die jedem Sturm gewachsen ist. Versteht ihr, das ist eine lebendige Hand, das ist eine lebendige Person, das ist nicht irgendeine Sache, nicht irgendeine Idee. Jesus selber redet von diesem Fundament. Ihr kennt alle dieses wunderbare Gleichnis vom Hausbau. Am Ende der Bergpredigt, da sagt dann Jesus, wer diese meine Worte hört und tut sie, der ist wie ein kluger Mann. Ein kluger Mann, der sein Haus auf den Felsen baut. Und wenn dann die Stürme kommen und die Wogen kommen und der Wind kommen, dann kann dieses Haus nicht umgehauen werden und kann nicht zusammenfallen, weil es auf Fels gebaut ist. Wer diese meine Worte hört und sie nicht tut, also wer sich nicht einlässt auf diese Worte Jesu, wie es in diesem Gleichnis heißt, der ist wie ein törichter Mann, der sein Haus auf Sand baut. Und wenn dann die Stürme kommen, die Wogen und die Wellen und der Wind und so weiter, dann fällt es zusammen. Fels oder Sand? Das ist hier die Frage. Es geht um das Fundament. Und Jesus macht das ganz deutlich. Wenn jemand sein Leben auf Fels baut, und das heißt auf seine Worte, und wenn Jesus, das ist sehr wichtig, von seinen Worten spricht, dann spricht er nicht nur von Begriffen und Vokabeln, die aus seinem Wort herauskommen, aus seinem Mund herauskommen, sondern da spricht er von sich selber. Sein Wort ist mit seiner Person identisch. Ihr Lieben, das müssen wir uns immer wieder neu klar machen. Das ist bei keiner anderen Persönlichkeit der Welt so. Nur bei Jesus. Man kann das Wort, das von seinem Mund ausgeht, von seiner Person nicht trennen. Sein Wort ist nur deswegen wahr, weil er es gesagt hat. Weil er dahinter steht. Das kann man bei anderen nicht sagen. Ihr Lieben, wenn ich etwas sage, dann ist es nicht deswegen wahr, weil ich es sage, sondern weil es sachlich wahr wäre. Wenn dasselbe, was ich sage, ein anderer sagen würde, wäre es genauso wahr, wenn es sachlich wahr ist. Bei Jesus nicht. Das ist der riesige Unterschied. Alles, was von seinem Mund herauskommt, ist deswegen wahr, weil er es sagt. Warum? Weil er hat sich uns offenbart als das Wort. Er ist das Wort. Und deswegen ist jedes Wort, also jetzt auch jeder Satz, der aus seinem Munde herauskommt, identisch mit seiner Person, ist getragen von seiner Person, ist gültig, weil er es sagt durch seine Person. Deswegen wird Jesus als der Fels bezeichnet. So bezeichnet ihn auch zum Beispiel Apostel Paulus im 1. Korintherbrief. Er ist unser Fels. Nicht nur seine Worte, sondern er. Und darum auch seine Worte, weil er der Fels ist. Und deswegen sagt ja Jesus auch immer wieder, ich bin. Er sagt nicht nur, schaut auf meine Worte, sondern ich bin das Wort. Ich bin das Leben. Ich bin die Auferstehung. Ich bin der gute Hirte. Ich bin das Licht. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Er sagt nicht nur, ich sage euch etwas über das Leben, dort drüben ist es, sondern ich bin's. Das heißt, alles, was von Jesus kommt, ist immer auf ihn bezogen. Deswegen hat er Jesus auch gesagt, nicht gesagt, folget meinen Worten nach, meinen Ideen, sondern folget mir nach. Das ist ein großer Unterschied. Ihr Lieben, darum ist alles das, was aus dem Munde Jesu herauskommt, seine Worte, sie sind Leben, weil sie gefüllt sind mit seiner Person. Und darum, ihr Lieben, das ist das Entscheidende für das Fundament, von dem wir hier sprechen können, von dem Paulus hier spricht, was das Entscheidende ist, dass wir ein stabiles Leben bekommen, ist, dass unser Leben aufgebaut ist auf diese Person. Das ist etwas ganz Lebendiges. Versteht ihr? Das ist nicht aufgebaut auf irgendeinen Grundsatz, auf irgendein Prinzip, das wir für unser Leben gewonnen haben, sondern hineingegeben unser Leben in die Geschichte mit der Person Jesu. Und diese Person Jesu ist unsere Sicherheit und Stabilität. Darum gibt es nichts Wichtigeres, als in dieser Person verwurzelt zu sein. Das ist entscheidend, ihr Lieben. Nichts kann uns schützen, kann uns stabil machen an Ideen, an Anschauungen, an Prinzipien, als nur die Person Jesu, weil sie hält uns, ein Prinzip hält uns nicht. Eine Anschauung kann verändert werden, aber Jesus nicht. Niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Wenn ich das weiß und glaube, dann findet mein Leben Stabilität. Und um das noch zu unterstreichen, ihr Lieben, Paulus versucht es immer wieder auch sozusagen manchmal in Gegenüberstellungen deutlich zu machen, was er besonders betonen will. So ist es auch hier. Zum Beispiel dadurch, dass er in Vers 8 dann dieser Verwurzelung in Jesus sagt, sehe zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie. Was Paulus hier sagt, das ist ja eine Gegenüberstellung zu dem, was er in Vers 6 und Vers 7 sagt. Das heißt, seid verwurzelt in Jesus, in einer Person, und nicht in der Philosophie. Das ist ein Gegensatz. Und was hier zum Ausdruck gebracht wird, ist, dass diese Philosophie, ich sage gleich noch ein bisschen mehr darüber, was im Hintergrund damit stehen kann, ist etwas, was Menschen einfangen kann. Nun, ihr Lieben, die Philosophie, das ist, wenn man es wörtlich übersetzt, heißt es Liebe zur Weisheit. Die Philosophie, wenn Paulus an Philosophie denkt, denkt er jetzt nicht an gewisse philosophischen Strömungen, die er kannte. Er war ein philosophisch gebildeter Mann. Er kannte sich aus in der Philosophie seiner Zeit. Er war einer der gebildetsten Theologen überhaupt. Er denkt jetzt nicht an eine bestimmte Philosophie, es gab ja eine ganze Menge von philosophischen Ausrichtungen, sondern er sagt die Philosophie. Und damit meint er sozusagen die unglaubliche Denkleistung von unwahrscheinlich begabten Persönlichkeiten, die mit ihrem Denken und Forschen und Suchen sozusagen Antworten geben wollten auf die wichtigsten Menschheitsfragen, die es gibt. Und damit Fundament geben wollen den Menschen. Wer ist der Mensch? Die ganzen Fragen der Menschheit nach dem Leben. Was ist das Leben? Die Frage nach dem Weltzusammenhang, des Weltverständnisses. Die Frage nach dem Sinn, die Frage nach Gott ist auch eine philosophische Frage. Und alle Philosophen versuchen mit ihrem ehrlichen Denken, da ist nichts jetzt unehrlich in diesem Zusammenhang zu sehen, versuchen Antworten zu geben, um den Menschen zu helfen, ein Fundament zu gewinnen. Und ihr Lieben, diese Denkleistung, die ist nicht gering zu achten. Und auch Paulus hat diese Denkleistung nicht, die Philosophie grundsätzlich als etwas Verwerfenswertes gesagt. Es geht nicht um Verwerfenswert, es geht um was anderes, ich sag's dann gleich. Nun, der Paulus, der war ja selber einer, sozusagen, der philosophisch gebildet war, obwohl die Philosophie niemals sein Fundament war, das sagt er ja sehr deutlich, ja. Zum Beispiel kommt das zum Ausdruck, wenn man liest in der Apostelgeschichte, wie er nach Athen kommt. Paulus war in Athen und dort eine Gemeinde gegründet. Und diese Stadt Athen war damals das Zentrum der Philosophenschulen. Mindestens 4 bekannte Philosophenschulen hat es damals gegeben, allein in Athen, neben vielen, vielen anderen. Und diese Philosophenschulen, die haben sich natürlich auch gegenseitig bekämpft. Also jetzt nicht gewaltsam, sondern mit Ideen. Und haben zu verschiedenen Ergebnissen geführt. Und alle diese Philosophien haben natürlich auch die Frage nach Gott gestellt. Daraus kamen dann sozusagen auch verschiedene Produkte, wenn ich das einmal so sagen kann, heraus, wie man sich Gott vorstellt. Und Paulus, er wird von einigen Athenern auf den Areopag geführt. Das war der Platz, wo die Philosophen ihre Reden gehalten haben. Und die Athener waren bekannt dafür, waren philosophisch geschulte Leute, dass man immer wieder neue Philosophien und neue Dinge und Ideen hören wollte. Und so haben sie ihn, weil sie von ihm gehört haben, dass er eine neue Lehre unter Anführungszeichen bringt, wollten sie ihn auch hören. Und er hat dann gesprochen und er hat dann angeknüpft. Das ist so schön zu sehen, wie er anknüpft an die Philosophen in Athen, wie er seine Rede aufbaut, darauf, dass er sagt, ich sehe, ich merke, wie stark das Philosophische euer Leben prägt. Wenn ich durch die Stadt gehe, so sagt er, dann sehe ich überall Altäre, die sind aufgebaut für bestimmte Namen, für bestimmte Gottheiten. Das ist parallel Philosophie und auch Theologie in diesem Zusammenhang hier, dass dann auch verschiedene Gottheiten verehrt wurden, je nachdem, worum es geht. Ich sehe, dass ihr ernsthafte Gottsucher seid. Auch Philosophen sind Gottsucher. Und dann sagt er, und da habe ich unter den vielen Altären einen Altar gefunden, da stand drauf, dem unbekannten Gott. Die Philosophen und allem die Menschen in der Stadt, die hatten so viele verschiedene Philosophien, so viele verschiedene Gottheiten, dass sie zum Teil, ich sage es einmal jetzt sehr menschlich gesagt, Angst hatten, dass sie irgendeinen vergessen, irgendeinen Gott. Und der könnte sich vielleicht an ihnen rächen, wenn sie ihm nicht verehren. Deswegen haben sie auch einen Altar gebaut, dem unbekannten Gott, damit sich kein Gott beschweren kann, dass man ihm nicht dient. Das war jetzt ganz ernst gemeint. Ja, für uns klingt das ein bisschen, und ich muss auch schmunzeln natürlich darüber. Und Paulus sagt, ich habe da diesen Altar gefunden, dem unbekannten Gott. Und dann fängt er an, ich erzähle euch etwas von diesem unbekannten Gott. Und dann redet er von dem Gott, der das Himmel und Universum geschaffen hat, von dem lebendigen Gott, der nicht in Steinen sozusagen hier manifestiert werden könnte oder durch Altäre angebetet, in diesem falschen Sinne von Götzenverehrung. Und er redet davon, dass dieser eine Gott sich in einer Person geoffenbart hat. Und nicht in einer Idee, wie die Philosophen es tun. Ihr Lieben, philosophisches Denken ist ein hervorragendes Denken, aber es ist menschlich und wird immer nur menschliche Ergebnisse zeitigen. Und Paulus sagt, so hervorragend auch menschliches Denken ist und Denkleistungen für den Philosophen ist, so sehr kann es nicht das Fundament von Menschen sein, weil es eben menschlich ist und weil es nicht eindeutig ist. Allein in Athen gab es Dutzende von Altären und Dutzende von Anschauungen und Dutzende von Theorien und Dutzende von Prinzipien, auf die man sozusagen sein Leben aufbauen sollte. Und in der Geschichte des Lebens bis in unserer heutigen Zeit ist ja das weitergegangen. Wir haben eine Fülle von Philosophen, über die wir in den Schulen und Universitäten lernen. Und das ist nicht verkehrt, dass wir über sie lernen. Das ist nicht das Thema, um das es hier geht. Aber Philosophien sind menschliche Denkleistung. Ich achte sie. Aber Paulus sagt, macht sie nicht zum Fundament eures Lebens. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Sie sind nicht eindeutig, sie sind immer veränderbar. In jeder neuen Generation denken Philosophen anders. Sie revidieren manches, sie bringen Neues zustande. Und was früher man gedacht hat, ist heute nicht mehr so gedacht. Jeder hat einen neuen Ansatz. Dinge entwickeln sich und entfalten sich. Das kann nicht Fundament sein. So interessant es auch ist. Und Paulus sagt dann, wenn man sich auf den Boden der Philosophie begibt und wenn man sozusagen anfängt, auf dieses philosophisches Nachdenken, Suchen und Forschen sein Leben zu bauen, das ist nämlich der Punkt, um den es geht, ja, sein Leben aufzubauen, dann führt das in eine Sackgasse. Dann führt das in eine Täuschung, Betrug. Wie heißt es hier? Ja, das ist im nächsten Teil schon. Dann führt es in einen Betrug, das heißt in eine Täuschung hinein. Weil es immer so hervorragend es auch ist, Menschengedanken sind. Und nun stellt der Apostel Paulus diesen Menschengedanken, so hoch sie auch sind, jenes Fundament entgegen, dass er sagt, ihr lieben Kolosser, denkt daran. Ich habe auch die Philosophie studiert. Aber wie er sich bekehrt hat, ihr kennt diese Geschichte, wie er da vom Pferd heruntergefallen ist. Ich habe am Weihnachtsabend auch davon gesprochen. Da ging ihm das Licht auf, das er benötigt hat. Und dieses Licht war Jesus. Und wie er im Philipperbrief dann schreibt, er vergisst alles, was er bisher gelernt hat. Er hält es alles für nicht wichtig und würdig im Zusammenhang mit dem, was er gefunden hat, in nicht einem Gedanken, nicht einem Ansatz, nicht in einem Prinzip, sondern in Jesus. Ihr Lieben, das ist mir immer ein etwas, was mich zutiefst bewegt, wie Paulus von Jesus spricht, ein so hochgebildeter Mann. Er sagt, seht zu, dass ihr euch nicht einfangen lässt von Philosophie, so sehr sie auch den Geist befriedigt und man gerne in das Nachdenken und Forschen hineinkommt. Aber es ist Menschenweisheit. Ihr könnt darauf euer Leben nicht bauen. Wenn Stürme kommen, wenn alles Mögliche in euer Leben kommt, wenn Menschen um euch herum, die euch sehr lieb sind, sterben, wenn ihr das oder jenes im Leben verliert, wenn in der Welt die Dinge schlechter werden, dann hilft euch diese Philosophie nicht. Sie ist Menschenweisheit. Und als Menschenweisheit geachtet. Aber sie ist nicht das Fundament. Sie ist nicht das Fundament. Ihr sollt euer Fundament gründen auf Jesus. Das ist eine Person. Versteht ihr, das ist ein kompletter Gegensatz. Das ist nicht Philosophien produzieren Prinzipien, Anschauungen. Die können sich auch wieder ändern. Ideen, auf denen man irgendwie, denen man nachgeht. Logische Schlüsse. Aber das ist nicht zu vergleichen mit einer Person. Ob ich mein Leben auf einen logischen Schluss, auf eine Anschauung, auf eine Idee, auf ein Prinzip gründe oder auf eine Person, die mich total erfüllt und hält. Für alle Zeit und Ewigkeit, in jeder Situation meines Lebens. Das ist auch ein riesiger Unterschied. Damit muss ich ja jetzt nicht die Philosophie verteufeln. Ich kann nur sagen, es ist eine Sackgasse, wenn wir auf menschliches Denken unser Leben gründen. So redet Paulus hier. Und dann sagt er das, und dann ergänzt er das noch in einer ganz wunderbaren Weise, indem er, wenn er von Jesus spricht, er sagt, in ihm, in diesem Jesus, ist die Fülle der Gottheit leibhaftig geworden. Das ist ein Satz, den man auf der Zunge zergehen lassen muss. In Jesus ist die Fülle der Gottheit leibhaftig geworden. Ein paar Verse davor, im dritten Vers desselben Kapitels, sagt Paulus das etwas Ähnliches, er sagt es nur anders. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis wohnen in ihm. Alle Schätze der Weisheit. Nicht bei den Philosophen, so sehr wir sie achten dürfen, sind alle Schätze der Weisheit, sondern in Jesus. Alle Schätze der Weisheit Gottes, die ganze Fülle dessen, was Gott ausmacht, ist in Jesus. Sein ganzes Wesen, seine ganze Kraft. Seine ganze Herrlichkeit, wie wir schon am Anfang des Gottesdienstes gehört haben. Alles ist in ihm, was wir brauchen. Warum? Er ist doch der Schöpfer dieser Welt, ihr Lieben. Wer kennt denn die Welt und die Zusammenhänge, die es in dieser Welt gibt, besser als er? Wer kennt den Menschen und das Geheimnis des Lebens besser als er? Wer weiß, was in dieser Welt sich abspielt, besser als er? Wer weiß, was in der Zukunft dieser Welt geschehen wird, besser als er? Wer lenkt diese Welt? Wer hat Pläne mit dieser Welt als er? Also warum sollen wir nicht unser Leben auf ihn gründen? Und nicht auf menschliche Weisheit, so sehr sie zu schätzen ist, versteht ihr? Darum geht es, dass wir sagen, okay, in Jesus ist die Fülle, er ist Mittler der Schöpfung, heißt es. Er hat mitgeschaffen die Welt. Er kennt sie doch. Er kennt auch mein Leben. Er weiß, was für mich gut ist, was mich trägt. Deswegen, das Beste, was mir passieren kann, ist, dass ich in seiner Hand bin. Dass ich absolut in seiner Hand geborgen bin. Und darum sagt Paulus so deutlich und nicht nur da, sondern ständig. Ihr Lieben, achtet darauf. Lasst euch nicht einfangen von Philosophien als Fundament eures Lebens, ist gemeint, ja? Sondern wurzelt euch in Jesus ein. Ihr habt ihn angenommen, aufgenommen. Das heißt, ihr habt in eine Lebensgemeinschaft mit ihm hineingekommen. Ihr Lieben, das Fundament, das uns stabil macht, ist Jesus, aber nur dann, wenn wir unser Leben an ihn angeschlossen haben. Nur dann, wenn wir in einer Beziehung zu ihm leben, wo das eine enge Lebensgemeinschaft darstellt. Wenn er in uns ist oder wir in ihm, wie Paulus das sagt, in dieser doppelten Weise. Wenn wir in engster Weise zusammen sind, wenn wir aufbauen unser Leben auf ihn, wenn wir ihn, das sagt er auch am Anfang, gehen wir noch einmal zurück auf die ersten Verse, wenn ihr habt Jesus, das heißt hier, wie ihr nun den Christus empfangen habt, und dann fügt er dazu, Jesus, den Herrn. Das ist eine sehr wichtige Beifügung. Nur wenn wir Jesus als den Herrn in unserem Leben aufgenommen haben, dann gilt das. Dann gilt das, ihr Lieben. Dass er unser Fundament wird. Und ihr Lieben, das gilt dann für jeden Menschen, ob er philosophisch gebildet ist oder gar nichts davon versteht. Für jeden ist das Fundament, das trägt. Wie schön, wie Paulus das sagt. Und das ist doch die ganze Bibel. Vielleicht kannst du eine Stelle noch aufschlagen in Jeremia Kapitel 17. Die Verse 7 bis 8. Jeremia, Kapitel 17, die Verse 7 bis 8. Da heißt es, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Das ist diese Beziehung. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut, der auf den Herrn sein Leben baut. Und jetzt heißt es, er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, gewurzelt ist. Und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün. Im Jahr der Dürre ist er unbekümmert. Im Jahr der Dürre ist er unbekümmert. Und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Das meint Paulus auch, wenn er darauf bezieht er sich, wenn er sagt, eingewurzelt in Jesus. Wenn unser Leben eingewurzelt ist und immer mehr eingewurzelt wird, dann sind wir so wie ein Baum, der stabil ist, sogar in Zeiten der Dürre und in Zeiten der Stürme und in Zeiten, wo es richtig zugeht in dieser Welt. Dann werden diese Bäume stehen wie Säulen, eingewurzelt in ihrer Beziehung zu Jesus, eingeschlagen in seine Hand, geborgen in seine Hand. Das ist wunderbar, ihr Lieben. So, das ist gemeint, wenn Paulus sagt, dass wir eingewurzelt sollen in ihm, der die Fülle des Lebens, die Fülle der Gottheit ist. Und dann sagt er, und an dieser Fülle habt ihr Anteil. Und in ihm kommt auch ihr zur Fülle. Das ist fantastisch. Aus dieser Fülle können wir schöpfen, Tag für Tag für Tag für Tag. Eine unerschöpfliche Fülle, die uns keine menschliche Philosophie geben kann. Und darum, ihr Lieben, wenn wir aufbauen wollen unser Leben auf diesen Jesus, dann beginnt es damit, dass wir ihn zum Herrn unseres Lebens machen, ganz bewusst durch eine Entscheidung. Und dass wir dann anfangen, täglich immer wieder neu auf diesem Fundament aufzubauen. Dadurch, dass wir auf seine Stimme hören und seine Stimme höher achten als jede andere Stimme. Und seine Stimme zu hören, das muss man lernen, trainieren. Da muss man anfangen, sich einzulassen, hinzuhören, sie unterscheiden zu lernen von anderen Stimmen. Seine Stimme zu hören, das ist das Entscheidende. Die Intimität mit Jesus. Diese enge Gemeinschaft ist nur so möglich, dass wir auf seine Stimme hören und dass wir auf seine Stimme antworten. Hören und antworten, das bildet Gemeinschaft, auch unter Menschen. Aufeinander hören und antworten, gegenseitiges. Ein gegenseitiges Hören und ein gegenseitiges Reden. Und darum ist das in der Bibel so ein wichtiger Punkt. Wer meine Stimme hört, wer meine Worte hört und tut sie, also eingeht darauf. Ihr Lieben, von seiner Stimme und von dem, was er redet, schöpft er ja aus dieser Weisheit, dieser göttlichen Weisheit. Durch seine Stimme bekommen wir Offenbarung, die wir bei der menschlichen Philosophie nie bekommen. Wir bekommen Offenbarung, wie Gott die Dinge sieht. Wie Gott diese Welt sozusagen sieht. Wie er sieht, worum es im Moment geht. Wie er uns sieht. Wie er unsere Zukunft sieht und so weiter. Das ist es ja, was interessant ist. Und das unserem Leben Stabilität gibt. Und er gibt uns Anweisungen, wie wir leben sollen. Die Philosophie kann uns das nicht geben. Aber er ist ein lebendiger Gott. Er kennt mich durch und durch. Jeden Tag führt er mich und hält er mich. Aber es ist nicht nur ein Hören auf ihn, auf verschiedene Art und Weise, ist ein eigenes Thema, sondern es ist auch ein Antworten. Wir antworten im Gebet zum Beispiel, in der Fürbitte, in der Anbetung, im Lobpreis. Unser ganzes Leben sollte Gebet sein. Unser ganzes Leben sollte Lobpreis und Anbetung sein, ausgerichtet auf diesen Herrn. So findet Verwurzelung statt. Wir hören, wie Jünger hören. Wir antworten, wie Jünger hören. Wie Jünger antworten. Wir tun das, was er uns offenbart. Wir lassen uns auf ihn ein. Und wir werden immer tiefer und tiefer in seine Hand eingewurzelt. Das ist das eine. Und das zweite noch, gibt vieles noch andere. Ihr Lieben, zum Eingewurzeltsein und zum Auferbautwerden gehört noch ein zweites. Nicht nur, dass wir in ihn aufgebaut sind, sondern auch, dass wir eingebaut sind in das Haus Gottes. Im Neuen Testament spielt das eine unglaublich große Rolle. Das Haus Gottes ist ein Bild für die Gemeinde, ist ein Bild für den Leib Christi. Und Paulus, ganz besonders Paulus, aber auch Petrus zum Beispiel, sagt dieses Bild, lasst euch auferbauen als lebendige Steine in ein lebendiges geistliches Haus. Damit sagt er, ihr seid alle Steine. Jeder Christ ist ein Baustein. Aber nicht ein Baustein, der irgendwo lose herumliegt, sondern der in ein Haus eingemauert ist. Das ist eine komplett andere Situation. Ihr Lieben, auf diesem Fundament, das Jesus ist, steht ein Haus. Und wer nicht auf dieses Haus eingewurzelt ist, hineingebaut ist, steht auch nicht auf dem Fundament. Das ist ein Zusammenhang. Und so viele Menschen verstehen das nicht. Ich bin nur dann in dieser Stabilität, nicht nur wenn ich in Jesus stabil bin, sondern wenn ich in das Haus eingebaut bin. Denn das gehört zusammen. Das Haus steht auf dem Fundament. Und darum ist diese verbindliche Eingliederung in die Gemeinschaft des Leibes, die verbindliche Einordnung und das Eingegliedertwerden in das Haus Gottes wesentliche Voraussetzung für meine Stabilität. Wenn jemand einen Stein herausnimmt aus diesem Haus und irgendwo anders hinlegt, dann ist er gefährdet, ist er nicht mehr geschützt, dann ist er nicht mehr in dem Zustand, in dem Gott ihn haben möchte. Dann kann auch der Wind ihn wegtragen. Er ist weder eingebaut noch auf dem richtigen Fundament. Das gehört zusammen. Ihr Lieben, zu der Einwurzelung gehört nicht nur Einwurzelung in der Person Jesus, sondern auch in den Leib Christi. Das gehört zusammen. Dasselbe Bild verwendet ja anders als Paulus mit dem Wort Leib, den ich schon erwähnt habe. Wir sind nicht lose Glieder, die irgendwo herumliegen, sondern wir sind Glieder in einem Leib, ganz fest durch Gelenke miteinander verbunden. Eins aufs andere, hundertprozentig angewiesen. Denn als solches Element, als solches Glied, da bin ich geschützt, da bin ich sicher, wenn ich eingebaut bin, nicht wenn ich lose herumliege. Wenn ich diesen Finger abschneide, als Christ und ganz allein ohne Leib Christi, ohne die anderen Glieder, versuche mit Jesus zu leben, wird das nicht gehen. Warum? Weil der Finger verkümmert, wenn er nicht am Leib ist. Er verliert auch seine Gemeinschaft mit dem Kopf. Und der Kopf ist Jesus. So redet Paulus. Und darum, seid verwurzelt, nicht nur in Jesus, seid verwurzelt im Leib. Das ist nicht so einfach immer. Weil da reibt man sich manchmal miteinander und alles Mögliche geschieht. Trotzdem, es ändert nichts daran. Wir brauchen den Leib. Jeder von uns braucht unbedingt die Abhängigkeit vom anderen, das Aufeinander angewiesen sein vom anderen, egal wie der andere ist, der zu Jesus gehört. Nur wenn wir in diesem Leib eingebunden sind, wenn wir wirklich feste Glieder des Leibes sind, werden wir vom Feind nicht so leicht abgeschossen. Nur wenn wir frei herumlaufen und sagen, ich und mein Jesus, das genügt, ich brauche keinen Leib, dann sind wir höchst gefährdet. Das müssen wir wissen, wenn es um Stabilität geht. Stabilität ist ein Schutz. Die Gemeinde als Leib oder als Haus Gottes ist ein Schutz. Nicht nur ein Schutz, sondern wir helfen uns gegenseitig. Nicht mehr, wenn ich einen Stein nehme in einem Gebäude, der ist irgendwo eingefügt, da gibt es einen Stein, der ist drüber und es ist ein Stein, der gibt es drunter. Der drunter, der trägt mich und der drüber, den trage ich. Das ist Leib. Das ist Haus. Wir helfen einander, wir unterstützen einander, so wie Paulus sagt, durch Gelenke miteinander verbunden, unterstützen. So entsteht Stabilität und noch etwas entsteht dadurch Einheit. Ihr Lieben, Einheit entsteht nur, wenn wir eingewurzelt sind in einen Leib, in ein Haus. Und diese Einheit der Christen in einer Gemeinde, im größeren Zusammenhang von mehreren Gemeinden oder Kirchen oder auch weltweit, das ist etwas, ihr Lieben, wenn wir da in Einheit sind, sind wir eine Säule in dieser Gesellschaft. Und das Letzte, was ich noch sagen möchte, ist, wir sollen diese Stabilität gerade deswegen auch, also dieses Säulendasein in dieser Welt, dadurch gewinnen, dafür gewinnen, dass wir für die Menschen, die draußen sind, das heißt, die noch nicht in Jesus eingewurzelt sind, die noch nicht ihr Leben auf Jesus aufgebaut haben, ein Bild zu werden von Stabilität, das attraktiv ist, das wie ein Magnet ist, der sie anzieht. Vor allem gerade auch dann, wenn Stürme in ihrem Leben kommen, dass sie sehen, wo finde ich den Anker? Wo finde ich die Stabilität? Ihr Lieben, diese Stabilität, die wir haben, oder die wir gewinnen sollen mehr und mehr, die wir als Gemeinde haben und gewinnen müssen immer mehr und mehr, hat enorme Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und ich denke und hoffe, dass das noch viel stärker wird, dass wir das noch erleben werden, wie Menschen laufen in die Gemeinde. Wie sie laufen in die Gemeinde. Nicht wegen uns, weil wir so tolle Menschen sind, sondern weil sie das Fundament unseres Lebens sehen. Weil sie sehen, wir sind Bäume, die sind verwurzelt in einer Person, Jesus. Und sie möchten auch diese Geborgenheit in Jesus. Ihr Lieben, lasst mich zum Schluss zwei prophetische Bilder euch noch vor Augen führen, die ihr kennt. Eines zumindest, glaube ich. Das zweite weiß ich nicht, ob ich das einmal erzählt habe. Ich lese euch einen Traum vor, den die Uli vor vielen Jahren gehabt hat. Uli ist meine Frau, für die dies, meine verstorbene Frau, die sie nicht gekannt haben. Und sie hat einmal einen interessanten Traum gehabt, den ich nie vergessen habe, der mir immer vor Augen steht. Und zwar folgendes. Ich lese es vor, dann ist es prägnanter. Wir haben das immer aufgeschrieben. Sie hat folgenden Traum gehabt. Ich stehe, träumt sie, in einem Haus und merke plötzlich, dass ein Engel neben mir steht. Er hat eine große silberne Klammer in seiner Hand. Nun wendet er sich zu mir und überreicht mir diese Klammer mit der Bitte, dass ich diese an allen vier Ecken des Hauses befestigen soll. Denn es ist sehr wichtig, dass die Stabilisierung dieses Hauses bis zu dem Zeitpunkt abgeschlossen ist, wenn der große Sturm kommt. Ich beginne sofort, das Haus in den vier Ecken zu stabilisieren, indem ich die silberne Klammer in die Ecke drücke. Nun merke ich, dass ich nicht allein in diesem Haus bin, sondern dass sich viele Menschen hier befinden. Wir alle erwarten den großen Sturm. Ich blicke durchs Fenster und sehe ein kleines Kind, das auf einem Hügel steht. Schnell laufe ich hinaus, um es noch vor dem Sturm ins Haus zu bringen. Plötzlich sehe ich, wie sich vom Himmel herab eine große Blase in unser Haus senkt. Aus dieser Blase steigen Engel heraus. Sie treten zu jedem von uns und überziehen uns mit einem durchsichtigen Mantel. Es ist ein Mantel der Salbung und des Schutzes. Nun sehe ich, wie ein roter Meteorit über unser Haus fliegt. Ihm folgt sofort ein gewaltiger Sturm. Wir befinden uns im sicheren Haus und blicken aus dem Fenster und sehen, mit welcher Gewalt dieser Sturm wütet. Diesem Windsturm folgt ein Feuersturm. Und diesem Feuersturm folgt ein Eis- und Schneesturm. Wir blicken wieder durch das Fenster und sehen, wie alles um uns herum erstarrt. Ich weiß, so hat sie das im Traum empfunden, dass die Zeit kommen wird, in der wir viele Menschen, die durch diese Stürme verletzt und verzweifelt sind, ins Haus holen werden. Darum, das Haus muss verstärkt werden. Diese Klammern sind Bilder für Stabilität. Das Haus, auf Jesus gebaut, muss verstärkt werden. Wir haben lange über diesen Traum nachgedacht und dann hat uns der Herr auch die Gnade geschenkt, dass wir eine Offenbarung bekommen. Was sind denn diese vier Ecken des Hauses? Ihr Lieben, das sind auch nur Beispiele, ja. Es gibt noch mehr. Aber diese vier, die Uli dann empfangen hat, diese vier Ecken, die verstärkt werden sollen, ich habe sie eigentlich alle schon erwähnt, die intime und innige Beziehung zu Jesus. Zweite Ecke, Gebet und Fürbitte. Dritte Ecke, Lobpreis und Anbetung als Lebensstil. Und die vierte Ecke, Einheit. Das sind Stabilitätselemente, nicht die einzigen, aber ganz wichtige. Das Haus, das kann unser Lebenshaus sein, das kann das Haus der Gemeinde sein. Des Leibes Christi muss verstärkt, wenn Stürme kommen. Und wir müssen ein Haus sein, das Menschen auffängt, das Menschen hilft. Es geht nicht um uns, ihr Lieben, nicht nur um uns. Es geht um diese Welt. Und dass wir eine Arche sind, die Menschen auffängt, dass wir so ein Haus sind, das Menschen auffängt. Jetzt erzähle ich euch noch kurz als letztes wirklich ein prophetisches Wort, das die Uli und ich bekommen haben vor vielen Jahren. Ich weiß nicht, ob ich das schon einmal ausgesprochen habe. Und zwar waren wir in Amerika, ich weiß nicht, glaube in Kansas City oder wo das war, und da wurde prophetisch über uns gebetet. Und da hat jemand eine Vision gehabt, wo die Uli und ich vorkamen, aber die Uli und ich waren da ein Bild für die Gemeinde. Und diese Person hat gesagt, ich sehe einen großen Platz. Und auf diesem großen Platz ist etwa in der Mitte erhoben, so vielleicht einen Meter oder eineinhalb Meter, ein Felsen. Und auf diesem Felsblock seid ihr gestanden, also Uli und Helmut. Ganz ruhig, ganz gelassen, ganz im Frieden. Und jetzt sehe ich, sagt diese Person, wie um euch herum, wie in einem Kreisel, die Menschenmassen wogen. Da sind Menschen um uns herum gelaufen, in großer Hetze, in großer Eile, in einer großen Verzweiflung, mit dem Blick starr nach unten, um den Weg zu finden, der schwer zu finden war. Menschen, die kopflos waren, also nicht ohne Köpfe, aber ihr wisst, was ich meine, kopflos sozusagen, die nicht gewusst haben, wo sozusagen sie Antworten finden, sind gewogt und gewogt und gewogt, wie, das war so wie eine Drehscheibe, wenn um uns herum eine Drehscheibe wäre, wo diese Leute, und es war immer die Gefahr, dass sie vielleicht auch hinausfliegen aus dieser Woge. Und dann hat diese Person, die diese Vision gehabt hat, hat einer aus dieser Menge seinen Kopf gehoben und hat uns gesehen, wie wir in diesem ganzen Wogen in der Mitte gestanden sind, ganz ruhig, ganz gelassen. Und in dem Moment, wo er diesen Felsen und uns darauf gesehen hat, hat er sich durchgerungen, durchgearbeitet durch die Menge und ist hinauf auf diesen Felsen und ist innerlich zur Ruhe gekommen. Und das ging dann weiter wie in einem Schneeballsystem. Einer nach dem anderen hat den Kopf gehoben. Und wie man nicht mehr nach unten geschaut hat, sondern nach oben, also jetzt kann man auch sagen, auf die Philosophien dieser Welt, auf die Antworten dieser Welt, sondern nach oben, nämlich zu Jesus hin, auf den Felsen. Und wie Menschen leben, wenn sie auf dem Felsen stehen. Da haben sie die Rettung gesehen. Da haben sie das Fundament gesehen, was ihnen Ruhe bringt, was ihnen Frieden bringt, was ihnen Perspektive für ihr Leben bringt. Und einer nach dem anderen, der den Kopf gehoben hat, ist hinaufgesprungen auf den Felsen. Und dieser Fels ist Jesus. Ihr Lieben, das ist ein Bild. Die Uli und ich waren da ein Bild für die Gemeinde. Das ist das Bild in dieser Welt. Das, genau das meint Paulus. Das hat uns so ermutigt. Weil wir auch verstanden haben, welche hohe Verantwortung wir als Gemeinde haben. Das ist eine Berufung, die wir haben. Es geht nicht um uns, dass wir da so schön und mit uns da so schöne Dinge miteinander alle betreiben können und uns wohlfühlen untereinander. Es geht um eine Welt, die verloren ist, wenn sie diesen Fels nicht findet. Und sie soll ihn sehen. Wir dürfen beten darum, ringen darum, dass die Augen aufgehen und dass die Menschen diesen Fels sehen und auch Menschen darauf sehen, den Leib Christi darauf sehen, wie er lebt inmitten der Stürme. Völlig stabil. Eingewurzelt in dem Felsen, der heißt Jesus. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du der Fels bist und niemand andere. Und dass dieser Fels für jeden zugänglich ist, ganz egal, was er für ein Leben führt, welche Situation ist, welchen Bildungsgrad er hat, in welcher Familie, in welchem Jahrhundert, in welchem Erdteil er geboren ist. Herr, davon hängt es nicht ab. Es hängt davon ab, dass wir dich finden. Und wir möchten Menschen sein, die selbst verwurzelt werden, mehr und tiefer in dir. Dass unsere Wurzeln noch tiefer hineinreichen in dieses wunderbare Erdreich, das du darstellst, oder dieser Fels, dass das fester wird. Herr, wir wollen solche Menschen sein. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, hilf uns, dass wir da diese Stabilität sich verstärkt, dass wir Weichen stellen in unserem Leben, damit das immer festgegründeter wird und mehr eingewurzelt wird. Ja, das soll unser ganzes Augenmerk sein, auch auf diesem Jahr 2016. Nicht nur, damit wir nicht fallen, sondern vor allem auch deswegen, dass eine Welt, die in der Dunkelheit liegt, die nicht aus noch ein weiß, die nur auf Menschenweisheit so angewiesen ist und nur von Menschenweisheit lebt, die einmal so ist und einmal so ist. Ja, eine solche Welt braucht eine Offenbarung von dir. Und Herr, wir wollen mit einem total demütigen Herzen, denn es ist ja nicht unsere Weisheit, es ist deine Weisheit, wollen wir dich als die Weisheit dieser Welt, wollen wir dich verkündigen. Und wir wollen eine Gemeinde sein, auch wir als Ichtys-Gemeinde, eine Gemeinde sein, die ein Auffanglager ist für Menschen, die eine Oase wird für Menschen, die durch die Stürme hin und her geworfen werden, was für ein Sturm auch immer kommt. Herr, wir wollen Platz machen, Raum geben für solche, die hereinkommen zu uns. Nicht damit sie bei uns sind, sondern damit sie bei dir sind. Und dass sie auf dir gewurzelt sind und in dir, und wir mit ihnen zusammen dich loben und preisen können und anbeten können als das Fundament unseres Lebens, das allen Stürmen trotzt. Bis in alle Ewigkeit. So werden wir durch dieses Leben von dir getragen. Und danke, Herr, dass du gesagt hast, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Und meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das sind deine Worte. Auf diese Worte bauen wir. Amen.